I spit on your grave. Groovy.
You just take care of the justice, and I'll handle the revenge myself.
Who will win? The living or the living dead?
I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion.
Her deadliest weapon is her body.
We'll tear your soul apart.
Herren, willkommen beim Art Trash Cinema Podcast Current Cinematic Conundrums. Wir befinden uns hier am Bruckor und hier bei mir ist mein lieber Freund Burger.
Hallo, hallo, lieber Martin. Ja, wir sind in Bruck heute, ganz ohne Host Flo. Er hat uns alleine gelassen heute.
Fühlt sich an wie Freiheit, oder?
Absolut.
Die Ketten sind los.
Jetzt wird es interessant.
Genau, ja, zu diesem Event, das Bruckor, das hat letztes Jahr schon stattgefunden und das ist jetzt die zweite Edition.
Genau, du warst letztes Jahr schon dort, oder?
Ja, aber ich hatte keinen Gesprächspartner, um Episoden aufzunehmen, leider Gottes. Aber dieses Jahr sind wir ja vollzählig mit dabei und genau. Heute sprechen wir mal über die ersten vier Filme, die wir gemeinsam gesehen haben.
Genau, es sind schon mehr gelaufen, aber einen Teil konnten wir jetzt halt auch nicht sehen, aber... Diese vier an den ersten zwei Tagen haben uns sicher einmal einen ersten Eindruck gegeben.
Was hältst du bisher vom Festival?
Ich finde es sehr angenehm, muss ich sagen. Die Location hier in Bruck, das Kino ist sehr schön. Sehr
das Excelsior, angenehm,
ja. Excelsior. Und auch die Filmauswahl bisher hat mir weitestgehend zugesagt, kann ich mal sagen. Aber wir können ja dann gleich zu den Empfehlungen kommen.
Und da haben wir bisher vier Filme gesehen und diese Filme wären...
Der erste, den wir gestern gesehen haben, war Cabrito, The Goatling, das war der Eröffnungsfilm.
Genau, da sagen wir ein Nein, glaube ich, oder?
Ein klares Nein, ja, von meiner Seite. Danach war es The Grandmother.
La Abuela.
Genau.
Ein Ja.
Ein Ja, absolut. Dann auch noch gestern, spät am Abend, Off-Season.
Sie.
Absolut, ja. Und jetzt heute den einzigen Film, den wir bisher gesehen haben, When I Consume You, auch noch mit Live-Schaltung des Regisseurs.
Ein klares Ja, denke ich, oder?
Ein klares Ja, absolut.
So, nach diesem kleinen Einspieler kommen wir zum ersten Film, Cabrito, zur vertieften Diskussion.
Genau.
Bis gleich.
Hi, I'm Joko Anwar, director of Impetigore, Gundala and Satan Slaves, and you are listening to the Art or Trash Cinema Podcast.
Hier ist Heiko Rus, Regisseur von Projekt Fleisch, Debilitas und Projekt Teresa, und ihr hört den Art or Trash Cinema Podcast.
Hello, 영화 악인전, The Gangster, The Cop, and The Devil, 감독 이원태입니다. You are listening to the Art Trash Cinema Podcast.
Art of Trash Cinema Podcast. 聞いている皆さん、I am Takashi Miike です。Japanese director です。お酒の映画も大好きです。
Thank you very much. Perfect.
But he said that I like alcohol and.
Willkommen zurück. Wir sprechen jetzt über Cabrito. Was können wir zu diesem Film sagen, Burger?
Was können wir zu diesem Film sagen? Es ist schwierig zu beschreiben. Also einen wirklichen Abriss der Geschichte können wir nicht geben. Das ist zu chaotisch, sag ich mal. Oder wie würdest du ihn beschreiben?
Ich weiß es auch nicht. Also ich denke, da wird eine Art Familienerzählung aufgebaut, das Schicksal eines Jungen und wie das ein bisschen sich weiterträgt. Also wie die Eltern oder die Väter auch einen, oder die, doch die Eltern einen Einfluss auf die Jungen haben, und wenn sie schlecht behandelt werden als Kinder, steigt auch das Potenzial, dass es ihnen schlecht geht später.
Ja, genau.
Das ist ein bisschen, ja, fast schon spoilerisch, aber...
Ist schon kohärenter, die Beschreibung, als ich den Film empfunden habe.
Ja, der Film auf jeden Fall stammt von 2019 und der Regisseur ist Luciano de Azevedo, ein Brasilianer. Genau. Und der ganze Film ist auf Portugiesisch gedreht, obwohl sehr viel gesprochen wird auch nicht. Es wird mehr gegrunzt, glaube ich, oder?
Passt ja auch zum Titel.
Ja, genau. Das war ein großes Problem bei uns, oder?
Der größte Kritikpunkt, würde ich fast schon meinen.
Wo war der Gabrito?
Genau. Das ist auch schon ein Spoiler, aber er kommt nicht vor, ja. Haben wir nicht gesehen.
Dafür haben wir sehr viele Schweine gesehen, oder? Oder Schweine...
Lebende Schweine, tote Schweine.
Genau.
Schweinemasken.
Mensch-Schwein-Vergleiche. Und ja, einen Haufen religiöser Untertöne oder fast schon ritualistische, ja, Prozedere beim Essen, auch beim Töten, oder? Mhm. Das war alles sehr ritualistisch aufgebaut.
Ich habe mich da noch ein bisschen gefragt, ob da vielleicht auch ein Aspekt vielleicht noch etwas politisch ist, dass da die arme Bevölkerung Brasiliens fast nicht mehr genug Geld hat, um etwas Gescheites auf den Tisch zu bekommen. Aber ich war mir nicht sicher, weil ich war mir in vielem nicht sicher, was der Film da sagen wollte, muss ich zugestehen.
Ah, da hast du vermutlich recht. Das habe ich eigentlich, also es wird auch gesagt, oder? Wie soll man etwas Vernünftiges zu essen bekommen? Und dann wird halt auf Kannibalismus zurückgegriffen.
Genau. Die letzte Möglichkeit.
Es ist nicht so explizit gezeigt, oder?
Nein, ich glaube, dafür hat er auch das Geld nicht wirklich, um da wirklich groß effekthascherisch diese Kannibalismus-Szenen zu zeigen. Ja, wir haben ihn nicht empfohlen, den Film. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er komplett schlecht ist. Er hatte sicher seine Momente, die teilweise auch atmosphärisch waren. Mhm. Aber ein Gesamtwerk habe ich jetzt nicht gesehen im Film und deshalb ja auch keine Empfehlung.
Sehe ich genauso. Ich habe die Schwierigkeit gehabt, einfach, dass der Film in Kapitel aufgeteilt ist und sehr, sehr, sehr langatmig ist. Es ist eine ähnliche Kritik, die ich schon bei anderen Filmen gebracht habe. Es hätte vermutlich für einen Short gereicht, oder?
Ja.
Aber für
ja,
einen Spielfilm, also Spielfilmlänge, war es zu wenig Material oder zu wenig durchdacht.
Genau, ja, auf jeden Fall zu wenig durchdacht, das denke ich auch.
Aber stilistisch hat es doch ein paar Merkmale gehabt, die ich schön fand, also die Farbwahl auch und auch wie die Einstellungen waren. Das hat mir alles sehr gut gefallen eigentlich. Und der Hauptschauspieler, der Vater spielt und später auch den Sohn, den habe ich spannend gefunden. Also er war ein übertriebener Overactor,
ja,
natürlich, aber
wir
mögen das zum Teil auch. Oder?
Aber das hat mich auch nicht gestört. Er war wahrscheinlich der beste Schauspieler dieses Ensembles, würde ich
ja
auch meinen.
Mit Abstand, denke ich auch.
Genau. Sonst sind die Figuren halt ziemlich blass. Man fühlt nicht mit diesen Schicksalen und
leider.
Das ja, war ein bisschen enttäuschender Einstieg, muss ich sagen, ins Festival. Ja, ich habe mich ja lange darauf gefreut, aber ja, wir haben ja dafür die restlichen drei Filme bis jetzt empfohlen, von daher wurde es ja dann noch besser.
Genau, gehen wir dann weiter, oder, zum nächsten Film.
Genau, würde ich auch empfehlen.
Der zweite Film ist La Abuela oder La The Abuela. Grandmother, ja, von Paco Plata, den wir aus REC kennen. Und dieses Mal wiedermals ohne seinen besten Kollegen, mit dem er bekannt wurde, Jaume Balagueró. Und ja, man kann ihn mögen oder nicht mögen, aber Paco Plata hat einen Stil und hält sich doch stark an den Horror, oder?
Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Vielleicht kurz zur Story von La Abuela, The Grandmother. Der Hauptcharakter ist eine junge Frau, die lebt in Paris, stammt aber ursprünglich aus Spanien, ist dort in Paris als Model, so halbwegs erfolgreich, hat schon ein paar Clips gemacht, ein paar Werbungen.
Für Shampoo und für Parfum.
Genau, das werden wir auch immer wieder daran erinnert während des Filmes. Ja, und die erhält dann einen Anruf, während sie an einer Party ist in Paris und es wird ihr mitgeteilt, dass ihre Großmutter einen Unfall hatte oder einen Hirnschlag.
Eine Hirnblutung, glaube ich.
Eine Hirnblutung, genau. Und ja, weil sie die einzige Angehörige ist, wird sie angerufen und kehrt dann nach Spanien, nach Madrid, glaube ich, war das zurück, um sich da um den weiteren Verlauf zu kümmern und zu schauen, was mit ihrer Großmutter jetzt passiert.
Ja, also das ist eine gute Zusammenfassung der Synopsis. Und ich möchte noch etwas anfügen. Sie hatte dort ein Jobangebot gerade bekommen. Sie hätte an einem Casting teilnehmen können am nächsten Tag. Aber weil der Unfall mit der Großmutter geschehen ist, ist sie sofort zurückgereist, oder?
Genau.
Das ist ein zentrales Thema des Filmes, dass immer diese Besorgnis um diese Arbeitsstelle wieder nach vorne kommt. Oder sie möchte am liebsten weg von Madrid, um wieder arbeiten zu können und endlich mal ihren Traumjob bekommen zu können.
Muss ich sagen, da hat er mich stellenweise fast an den Ian Demon erinnert, mit dieser Thematik einfach.
Nicht nur mit der Thematik, sondern auch filmisch. Die Einführung von Susanna, dieser Dame, die eben zu ihrer Großmutter geht, ist in Unterwäsche mit anderen Models und die Einstellung, die Farbwahl, das war alles sehr NWR-mäßig, oder? Nicolas Winding Refn.
Meinst du, er war da ein bisschen ein Vorbild für Paco Plaza, für diesen Film?
Also für diese Szene zumindest definitiv, ja. Ich weiß nicht, wie weit wir spoilern wollen. Wir haben eine Empfehlung ausgesprochen. Mir hat das sehr gut gefallen.
Genau, wir können ja eben jetzt mit der Warnung voran kurz noch sagen, was uns daran gefallen hat. Kannst du gerne beginnen?
Ja, also mir hat die Hauptschauspielerin sehr gut gefallen. Ich habe zuerst Zweifel gehabt, ob sie diesen Film tragen kann. Und sie ist, glaube ich, nicht die beste Schauspielerin, aber sie hat doch eine sehr gute Leistung gebracht in diesem Film. Meines Erachtens, ich war absolut bei ihr. Konnte mitfühlen, in jedem Moment, oder? Auch die Angst.
Ja.
Und wie heißt sie? Amor zum Nachnamen, glaube ich.
Genau, Almudena Amor.
Und das ist für mich die größte Überraschung des Films, war eigentlich ihre Leistung.
Mhm. Ja, würde ich dir sicher zustimmen. Das hat mir auch gut gefallen. Insgesamt fand ich den Film auch lange Zeit sehr atmosphärisch. Also er hat diesen Klimax dann am Ende auch gut aufgebaut. Also ich war da wirklich über den ganzen Film eigentlich, war ja eine gute eineinhalb Stunden hat er gedauert und ich war eigentlich immer mit dabei, habe mich gut unterhalten und hat auch diese Spannung aufgebaut, die er dann am Schluss auch aufgelöst hat. Also hat mir sehr gut gefallen.
Also wir haben ja da die zweite Hauptperson, oder? Die Großmutter und also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Schauspieler das ist. Und das ist vielleicht auch ein Qualitätssiegel oder ein Gütezeichen, dass ich das auch geglaubt habe, dass das eine ältere Person ist, die an Alzheimer oder an, wie nennt man das, Senilität leidet.
Mhm.
Das hat mich durchaus überzeugt. Und im Namen von Flo möchte ich hier natürlich auch noch die Wohnung nennen, die ihn sehr stark begeistert hat.
Die war auch sehr ansprechend. Und da ist mir dann auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist ein bisschen ein Thema. Es spielt, ein Großteil dieser Geschichte spielt in einem Gebäude. Und das war ja bei Rack zumindest im ersten Teil schon so. Die anderen Teile habe ich dann nicht mehr gesehen. Und da merkt man halt, dass dem Regisseur, der lässt einen Großteil seiner Geschichte in diesen Gebäuden oder in Wohnungen spielen. Und das fand ich auch noch interessant eigentlich.
Die Wohnung wird fast selbst zu einem Charakter, oder?
Genau.
In diesem Film, das kennen wir auch aus anderen Horrorfilmen. Ja, das ist sicher eine Qualität des Filmes. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist die zentrale Thematik, oder was macht man mit älteren Personen, die hilfsbedürftig sind. In der Schweiz haben viele keine Probleme, ihre Eltern in ein Altersheim zu stecken oder in ein betreutes Wohnen, was auch immer, oder? Und in Spanien ist das extremst verpönt noch.
Ja,
dass es gehört sich einfach, dass die Familie zu einem schaut. Man erwartet das. Ja. Man hat das ja auch für seine Eltern und Großeltern gemacht, oder? Mhm. Und das ist sicher die Thematik des Filmes. Natürlich, abgesehen von den übernatürlichen Themen, die auch noch drin sind, aber die sind eher die Streusel, um diese Thematik zu verzieren, oder?
Ein bisschen diese Schuld, die man verspürt, genau, die man begleichen möchte.
Man möchte eigentlich leben, aber man muss eigentlich sich den anderen widmen, oder?
Genau, diese Personen auch, die einem aufgezogen haben und zu dem gemacht hat, der man ist, etwas zurückzugeben vielleicht.
Genau.
Das stimmt, ja, das ist natürlich, genau, für mich jetzt in der Schweiz oder für uns in der Schweiz ein bisschen wahrscheinlich ein anderes Verständnis einfach, aber ja, das stimmt, ja, das habe ich so gar nicht gesehen, aber das stimmt absolut.
Auch die Schlussszene, oder, können wir vielleicht spoilern, also die Spoilerwarnung habe ich ja schon angesprochen,
genau.
Aber dass sich die ältere Person eigentlich den Körper der jüngeren Person nimmt, oder, ist das Leben der jüngeren Person gehört der älteren Person, so habe ich das ein bisschen gesehen, oder?
Ja, das ist natürlich eine doch starke Metapher eigentlich, wie der das auch umsetzt, ja.
Das Aufopfern, oder? Das, weil es werden ja mehrere Möglichkeiten geboten, oder? Wie man diese Großmutter unterbringen könnte. Mhm. Und diese Großmutter wehrt sich gegen alle Vorschläge ziemlich heftig,
mit
oder?
Mit allen Mitteln, die sie
genau
hat, ja. Ja, absolut. Nein, das stimmt. Und das siehst du jetzt, es ist doch immer schön, wenn man so über den Film diskutiert. Das gibt mir jetzt auch nochmal eine neue Perspektive.
Ach, Bürger, mit dir sowieso. Da kommen wir zu unserem dritten Film. Das ist Off-Season. Das ist von 2021, also letztes Jahr.
Genau, Mickey Keating ist der Regisseur. Der Film dauerte ungefähr 80 Minuten, wenn ich das recht im Kopf habe.
Und wir haben hier in der Hauptrolle Jocelyn Donahue, die ich noch nicht kannte. Und in einer ganz, ganz kleinen Nebenrolle haben wir unseren Kollegen Jeremy Gardner. Den kennen wir gut aus Bliss oder auch aus dem NIF, als er da betrunken eine Ansage gehalten hat.
Da war ich nicht dabei. Aber ich habe kürzlich auch einen Film gesehen, wo er mitgespielt hat, Spring. Aaron Moorhead, Justin Benson. Hat mir auch dort gut gefallen. Und
After Midnight war auch gut, habe ich gefunden.
Genau, den muss ich mir noch anschauen, aber habe ich auch Gutes gehört drüber.
So, was haben wir für eine Thematik hier bei Off-Season?
Off-Season ist ein Paar, das da mit dem Auto auf eine Insel fährt. Diese Insel, die ist offenbar dann über die Wintermonate komplett verwaist, da wird auch die Brücke zur Insel wird hochgezogen, da kann man nicht mehr rauf oder runter in dieser Off-Season halt eben, wo die hingehen. Und ja, die fahren dann da mal los, erfahren vom Wächter an der Brücke, dass es gerade der letzte Tag ist und sie danach dann nicht mehr rüber können. Und ich glaube, es regnet auch sehr stark, also das Wetter ist absolut...
Das stimmt, ja. Und der Grund dafür, dass sie auf die Insel gehen, ist ja, dass die Mutter der Protagonistin, sie ist verstorben,
genau,
und sie wurde auf der Insel begraben und ihr Grab wurde geschändet, oder?
Genau, den Anlass fand ich ein bisschen interessant, dass man da sofort dann auf diese Insel gehen
muss. Man muss unbedingt, aber das hat ja der Wärter ja gesagt am Telefon, oder?
Ja.
Dann gehen sie ja weiter auf die Insel und bemerken da, dass da fast niemand ist.
Genau, es sind schon fast keine Leute mehr dort. Und sie gehen dann auf dieses Anwesen oder diesen Friedhof, wo die Mutter begraben ist, sehen dann auch, dass das Grab tatsächlich umgeworfen und verwüstet ist. Ja, und was machen sie dann? Sie suchen den Friedhofswärter, der ist irgendwie nicht anwesend, dafür eine seltsame alte Frau.
Eine Floristin.
Genau, eine Floristin.
Und das fand ich, diese Szene können wir, glaube ich, noch erzählen, oder?
Mhm.
Da gibt es so ein Restaurant, der heißt Sand Trap.
Ja, genau. Übrigens, der Film ist ja auch in Kapitel unterteilt, wie schon The Goat League.
Genau.
Und diese Episode heißt dann auch Sand Trap.
Mhm. Ja. Und sie gehen da in dieses Restaurant und als erstes sehen wir so eine alte Frau am Klavier und einen alten Grandpa am Tanzen. Und zwar so ziemlich Hillbilly-mäßig.
Der hat mit den Knien oben. Spaß seines Lebens hat er, ja.
Genau. Und wir merken einfach, dass niemand irgendwie hilfsbereit ist, nicht wirklich Interesse zeigen. Und vor allem, als sie reinkommen, bleiben alle stehen, bewegen sich nicht weiter und starren sie an.
Ja, das hat schon die Stimmung gesetzt, also dass da jemand eindringt in dieses Dorf und dieses Unangenehme, das sofort bei mir vorgeherrscht hat. Also ich habe mich sofort unwohl gefühlt.
Ich auch, muss ich auch sagen. Genau, also wir haben eine Empfehlung ausgesprochen. Mhm. Mir hat der Film wahrscheinlich bisher am besten gefallen von allen, die wir gesehen haben.
Ja.
Weil er stimmungsmäßig unglaublich stark war.
Genau.
Und auch, zuerst habe ich gedacht, er ist so Style over Substance, oder? Mhm. Aber das ist alles so gewollt, oder?
Ja, es ist, können wir jetzt glaube ich auch sagen, oder? Natürlich inspiriert von Lovecraft, das ist eine klare Lovecraftian Horror Story, die sich wahrscheinlich auch, ja, wahrscheinlich ein bisschen von verschiedenen Geschichten inspirieren hat lassen, aber Shadow over Innsmouth dürfte eine wichtige Quelle gewesen sein für die Geschichte. Ist halt einfach ein bisschen an einem anderen Ort jetzt hier. Ich glaube, wir sind in Florida oder Kalifornien irgendwo im Süden.
Weiß ich nicht genau.
Amerika.
Ich vermute Florida, ja, von der Vegetation genau her. Aber unser erstes Anzeichen dafür war der Name der Protagonistin. Also die Mutter hieß Ava Aldridge.
Genau.
Und ja, Marie Aldridge ist die Protagonistin, die Tochter. Und ja, das ist nicht so weit entfernt von Eldridge, oder?
Absolut, ja. Absolut. Und also ich meine, es ist ja so ein bisschen, in den letzten Jahren sind so diese Lovecraft-Verfilmungen wieder erstarkt, habe ich das Gefühl. Wir hatten ja Color Out of Space.
And The Void oder so.
Genau, wir hatten eine Neuverfilmung von Castle Freak. auch Spring, den ich vorhin schon erwähnt habe, hat auch diese Elemente. Und ich finde es generell immer ein bisschen schwierig, weil die Stimmung zu fassen, die in diesen Büchern oder in diesen Geschichten vorherrscht, ist schwierig, glaube ich. Ist oft gescheitert, aber generell so diese neuere Generation von Filmen fand ich bisher eigentlich ziemlich gelungen. Und Off-Season reiht sich hier ein. Also wir haben gesagt, der Film ist wirklich ansprechend. Er hat mir auch gut gefallen und sehr stimmungsvoll. Und dieses Unangenehme, diese Bedrohung durch etwas Fremdes, finde ich sehr gut.
Sehe ich auch so, weil ich habe das Gefühl, das ist die purste Art vom Horror halt, oder? Immer noch. Die Angst vor dem Unbekannten, nicht die Angst vor dem Bekannten oder vor der Verstümmelung oder was auch immer, sondern wirklich diese Angst und du weißt nicht, wovor du Angst hast, oder?
Ja, genau, genau.
Es ist alles falsch irgendwie und du weißt nicht wieso und du weißt nicht, was dich erwartet, oder?
Und du kannst nicht entkommen, es kriegt dich. Und das wird jetzt halt eben im Film dargestellt durch diese Brücke, die hochgezogen wird und wir können nicht von dieser Insel runter. Ich hätte noch einen vielleicht etwas negativen Aspekt, den ich sagen möchte.
Oh, da bin ich gespannt.
Ja, es war auch schon spät, als wir den Film geschaut haben. Er war mit der Zeit ein bisschen repetitiv, hatte ich den Eindruck. Also es wurde viel gerannt und es gab viel Nebel. Also, natürlich, das hat die Stimmung auch erzeugt, aber mit der Zeit dachte ich, jetzt rennen sie wieder irgendwo hin. Und es ist wieder, passiert dann wieder etwas und dann rennen sie weiter. Das war so ein bisschen, ja, das hatte ich bei mir das Gefühl entwickelt, dass das ein bisschen repetitiv ist mit der Zeit. Aber es hat mich jetzt auch nicht sonderlich gestört.
Ich denke eben, dass das Rennen habe ich nicht so schlecht gefunden eigentlich.
Ja, nein, ich auch nicht am Anfang, aber das hat sich einfach wiederholt.
Es war ein bisschen witzig auf eine Art auch, weil sie ist, weiß nicht, viele Kilometer gerannt. Als ich das erste Mal auf die Brücke rannte, habe ich gedacht, wow, Mädel, du magst was. Sie
hat ihre 10.000 Schritte pro Tag sicher erledigt.
Genau, ja. Und es wirkt, es trägt auch dazu bei, oder diesen surrealen Wert, weil die Distanzen sind uns nicht klar.
Ja, das stimmt.
In keinem Moment. Wir denken, sie sei alles extrem nahe oder extrem fern gleichzeitig.
Auch die Größe dieser Insel ist komplett im Dunkeln gelassen.
Und das finde ich auch schön, oder?
Im Nebel gelassen.
Die Darstellung der Stadt, oder? Wir sehen sie mehrmals natürlich, also diese Stadt, dieses Dörfchen, oder? Wir sehen das Dorf bei Tag und bei Nacht hat es mich umgehauen. Das habe ich sehr schön gefunden mit diesem Neonlicht. Von innen hat es schon etwas von Edward Hopper eigentlich. So ein grelles Licht, das so sehr unangenehm ist und gleichzeitig dieser Nebel, den Hopper nicht hat. Aber trotzdem, er hat für mich sehr gut funktioniert, oder? Und ja, sonst von der Thematik her bin ich absolut auf deiner Seite. Ich denke, die Elemente von Lovecraft wurden auch nicht übertrieben, oder? Also man hätte da durchaus in die Scheiße greifen können. wenn man da zu viel gezeigt hätte. Und ich glaube, so wie das umgesetzt wurde, du weißt, von was ich spreche, oder diese Szene am Wasser, die habe ich doch gut gefunden.
Ja, das stimmt, ja.
Man braucht nicht mehr, man muss nicht alles sehen. Man muss nur Andeutungen sehen, das reicht schon, oder?
Absolut, ja, es hätte wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als es geleistet hätte, wenn man da groß in die Trickkiste gegriffen hätte, das stimmt.
Vor allem auch Angriffsfläche geboten, oder? Ja. Jeder stellt sich das anders vor und Lovecraft legt ja sehr großen Wert darauf, dass es eben unbeschreiblich ist oder unfassbar ist, oder?
Absolut, ja, absolut.
Off-Season, eine große Empfehlung von unserer Seite, vielleicht die beste bisher. Und wir gehen weiter zu unserem letzten Film für diese Episode. Und das ist...
When I Consume You von Perry Blackshear aus dem Jahre 2021. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Es geht um ein Geschwisterpaar. Die sind sich gegenseitig offenbar eine große Stütze. Der Mann, der ist, glaube ich, ja...
Hauswärter ist
er. Ja, genau, er arbeitet als Hauswärter, ist nicht sonderlich intelligent. Also er hat, sie sprechen immer wieder, er sei psychisch ein bisschen zurückgeblieben und so, aber jetzt merkt man nicht groß, es wird einfach immer ein bisschen angetönt. Und die Schwester, die ist offenbar die Powerfrau in dieser Beziehung, also in dieser Geschwisterbeziehung, die ist... wird als sehr stark, durchsetzungskräftig, intelligent auch dargestellt. Und ja, was passiert mit diesem Geschwisterpaar? Es scheint da ein dunkles Geheimnis in ihrer Vergangenheit zu geben, das sie jetzt einzuholen droht.
Ja, das stimmt so. Ich möchte hier gerade noch gleich die Intro-Szene nennen. Oder? Wir sehen die Schwester. Sie hat nicht eine Narbe, wie nennt man das? Sie wirkt offensichtlich, als wäre sie verletzt an der Wange.
Genau, sie wurde wohl kürzlich geschlagen.
Oder genau, so. Und sie befindet sich beim Lavabo und zieht sich einen Zahn raus. Und dann setzt sie sich in die Dusche, bleibt dort sitzen.
Mit den Kleidern,
genau. Mit den Kleidern, genau. Und wir hören den Bruder draußen und sie sagt, gib mir noch eine Minute. Das ist ein starkes Intro, oder? Und es macht gleich eine große Spannung darauf, was uns erwartet, was das angerichtet hat, oder?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich denke, das kann man auch schon sagen. Man merkt ziemlich schnell, dass der Film wahrscheinlich nicht viel Budget gehabt hat. Eher null als mehr wahrscheinlich. Wir waren ja dort, als der Regisseur hat noch kurz ein paar Fragen beantwortet zu Beginn und hat auch gesagt, er hat das mit so einer kleinen Truppe von Freunden gedreht, wie schon seine zwei vorherigen Filme. Und ja, das merkt man, aber jetzt nicht negativ. Also ich fand, der Film hat sehr viel Qualität, auch was das Handwerk betrifft.
Das stimmt, finde ich auch. Ich finde es sogar eine Qualität, dass es so wenig Leute hat und gleichzeitig auch, dass das geringe Budget zwingt ihn auch, kreativ zu werden, um Effekte hervorzubringen und Gefühle auszulösen beim Publikum. Und ich habe dir das schon erzählt, bevor wir begonnen haben aufzunehmen, ich habe es sehr cool gefunden, wie viele Nahaufnahmen wir da gehabt haben.
Ja.
Und es ist fast schon wie ein Fenster in die Seele, die Gefühlswelt der Protagonistin, oder?
Ja, ich sehr gedacht, intim, ja, das stimmt. Ja.
Ich habe zuerst gedacht, die Schwester sei die Protagonistin, als der Film angefangen hat. Und da gibt es so einen Switch nach etwa, was sagen wir, 15 Minuten oder so. Ein Switch, das ist der Bruder der Protagonist. Wir wollen das nicht spoilern, wieso.
Genau.
Und das hat für mich sehr gut funktioniert, weil wir sehen die Schwester so als Powerfrau und plötzlich sehen wir, wie die ganze Situation von der Sicht des Bruders aussieht, oder?
Ja, das stimmt, ja, absolut. Und ja, es finde ich auch, ist eine Qualität des Films, dass er diesen Switch eigentlich, er lässt ihn sehr selbstverständlich wirken dann im Ergebnis. Wir sind dann einfach beim Bruder und das ist auch wirklich sehr gut gemacht. Das Ganze hat etwas, auch wegen des Budgets natürlich, von so Guerilla-Filmmaking, also die gehen dann einfach irgendwo hin, drehen. Man versucht natürlich, keine anderen Personen irgendwo im Bild zu haben.
Genau, genau.
Aber ja, das fand ich irgendwie sehr, sehr, hat sehr viel Charme.
Aber das ist cool, weil die Stadt oder diese Gegend, diese heruntergekommene Gegend, wirkt so trostlos auf eine Art, oder? Und sehr kalt.
Genau, spielt in New York, das haben wir noch nicht gesagt, oder? Brooklyn, glaube ich, hat da der Regisseur gemeint.
Es war auch nicht Thema des Filmes, nein, oder? Nein, aber die Gegend hat doch eine wichtige Rolle gespielt, weil ich glaube, er hat alles rausgeholt, oder? Aus dem, was er hatte. Und das finde ich noch bemerkenswert. Und Florian und ich sprechen immer darüber, oder? Man braucht nicht viel Budget, um einen guten Film zu drehen. Und hier sehen wir das exemplarisch was schon, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für mich ist fast der zweitbeste Film, muss ich sagen.
Bisher,
ja? Ja, bisher gesehen habe.
Stimme ich dir auch zu? Es gibt keine Debatte hier.
Genau, so viel Einigkeit heute.
Nein, was mir sehr gut gefallen hat, also jetzt gehen wir vielleicht zu den Spoilern. Mhm. Was mir sehr gut gefallen hat, ist diese Repräsentation von den Problemen als eine Art Seelenesser, Soul Eater, mhm. oder? Und wir erfahren im Film, dass die Schwester Schwierigkeiten hatte in der Vergangenheit mit Alkohol und mit Drogen. Mhm. Und diese Schwierigkeiten haben sich manifestiert als ein Wesen mit gelben Katzenaugen oder so.
Genau, ja. Wer ihre Seele fressen will, ja. Mhm. Deshalb auch der Titel. Und ja, es ist so wirklich eine Metapher, sie ist jetzt nicht irgendwie sehr subtil oder so.
Nein, überhaupt nicht.
Aber sie ist schön umgesetzt.
Ja, und sie funktioniert auch, denke ich. Oder? Wir sind dabei und wir mögen es, wenn die Balance gehalten wird zwischen den Horroraspekten und auch der Botschaft, oder? Und die Botschaft ist klar und ich finde sie auch wichtig, oder? Es gibt sehr viele Leute, die mit diesen Dingen Probleme haben. Was ich nicht ganz begriffen habe, ist, was die Schwierigkeit des Bruders war, oder? Er wurde ja auch heimgesucht von diesem Seelenesser. Ja,
ich habe das so verstanden, dass, eben, das haben wir schon angesprochen, dass die beiden Geschwister hatten offenbar eine schwierige Kindheit und die Schwester hat aber den Bruder so ein bisschen beschützt, eben weil der Bruder sich selbst nicht so stark verteidigen konnte. Mhm. Und durch das, dass sie da eigentlich diese Hauptlast abbekommen hat, ist sie dann in die Drogen gerutscht und als sie dann, können wir jetzt ja auch sagen, verstorben ist, hat das dann den Bruder ein bisschen getroffen und er fiel dann in ein Loch und ich habe das so verstanden, dass er dann halt auch alkoholabhängig Alkohol konsumiert hat und deshalb dann dieser Dämon quasi ihn heimgesucht hat, war so mein Verständnis.
Ja, also, ja. Jetzt, was du sagst, kann ich es gut nachvollziehen. Am allerschönsten aber, kann ich sagen, war der Schluss. Den möchte ich jetzt auch hier vorwegnehmen. Ja. Man besiegt solche Dämonen nicht einfach so. Die bleiben. Die Frage ist, wie geht man mit ihnen um, oder?
Stimmt, ja. Das ist auch wirklich schön gemacht, ja. Ja, könnte so ein AA-Werbespot sein dafür.
Genau. Perfekt.
Ja. Nein, ist wirklich schön umgesetzt, auch für die Mittel, die er zur Verfügung hatte, wohl das meiste, also das Maximum herausgeholt, würde ich sagen. Mhm.
Ja, das wäre es von uns gewesen für die erste Episode, die ersten vier Filme, die wir gemeinsam gesehen haben.
Genau.
Und das nächste Mal haben wir wieder den Master of Disaster Flo dabei.
Hoffentlich, ja, wenn er uns nicht wieder sitzen lässt.
Aber ja, vielleicht, sonst machen es wir wieder alleine.
Schaffen wir.
Ja, irgendwie. Schaffen wir schon.
Nein, und es gibt noch viele Filme jetzt zu sehen am Brucker. Wir haben es heute auch noch ein bisschen da.
Ich bleibe bis Mitternacht und ich werde das noch bereuen morgen. Aber es gibt nicht immer eine Chance, Freitag der 13. Teil 3 mit 3D-Brillen zu sehen.
Mit klassischen 3D-Brillen, genau.
Genau, aus Karton, aus Pappe.
Ja, es wird sicher gut. Ich glaube, wir werden noch mehr Filme sehen, als wir bisher gesehen haben, Freitag, Samstag. Und ja, falls ihr noch Zeit habt, kommt vorbei.
Trinkt ein Bier mit uns. Sprecht uns an, wir beißen nicht.
Meistens, ja.
Gut, für Florian weiß ich nicht, ob wir das garantieren können. Aber er beißt zärtlich.
Ja, wunderbar. Dann sehen wir uns bald wieder.
Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und was bleibt uns noch?
Was bleibt uns?
Die Ukulele. Bis zum nächsten Mal beim Art of Trash Cinema Podcast. Current Cinema.